Der Patient tut sich damit den größten Gefallen, wenn er sich den Blutdruck einstellen lässt mit Medikamenten, Lebensstilmaßnahmen, wenn das nicht geht, mit Interventionen, weil er verhindert dadurch Schlaganfälle, Katastrophe, Herzinfarkte, Demenz, Niereninsuffizienz bis hin zur Dialyse. In der heutigen Situation mit viel Salzaufnahme, mit unseren Umweltfaktoren, mit Übergewicht und Diabetes, ist das pathologisch hochgestellt, dieses System. Und das versucht man zu dämpfen über diese Modulation der Nierenarterien. Es ist möglicherweise so, dass die Nierenarterie hat diese Regulation des Sympathikus, die Leber aber auch. Und bei der Leber hat sich dann noch der Diabetes gebessert.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Heute geht es um eine Volkskrankheit, die eigentlich gut behandelbar ist, den Bluthochdruck. Dennoch bleiben bei einigen Menschen die Blutdruckwerte hartnäckig hoch, obwohl bereits mehrere Medikamente genommen werden. Das verunsichert natürlich. Mache ich etwas falsch? Sind die Tabletten wirkungslos? Was kann denn noch helfen? Und deshalb spreche ich heute darüber, was es bedeutet, wenn Ärzte von einem therapieresistenten Bluthochdruck sprechen, wie man das von einer scheinbaren Therapieresistenz unterscheidet und vor allem, welche Behandlungswege es noch gibt. Mein Gast ist Professor Michael Böhm von der Universitätsklinik des Saarlandes. Gemeinsam sortieren wir diese Begriffe und die Therapiemöglichkeiten und was Sie selbst ganz konkret tun können, wenn Ihr Blutdruck schwer einstellbar ist. Sie werden in dieser Impulsfolge einiges Neues erfahren. Und auch praktische Tipps mitnehmen. Damit hallo, Professor Böhm, schön, dass Sie mit von der Partie sind.
Auf und ein.
Professor Böhm, wenn Patientinnen und Patienten mit ihrem Blutdruck senken, irgendwie nicht klarkommen und dann vielleicht beim Arzt den Begriff hören, therapieresistenter Blutdruck, was bedeutet das denn medizinisch genau?
Also jeder Blutdruck hat eine unterschiedliche Höhe und jeder spricht anders auf Medikamente an. Das heißt, wenn nach der Gabe eines Medikamentes oder eines erstens und vielleicht auch zwei der Blutdruck noch nicht eingestellt ist, das bedeutet im optimalsten Fall 120 zu 80 Millimeter Hg, dann ist der Blutdruck nicht eingestellt oder schwer einstellbar auch und dann muss man weiter die Therapie intensivieren. Bis dahin ist das eigentlich kein Problem, das ist vollkommen normal, dass nicht jeder Schuss sofort sitzt. Aha. Wenn man drei Medikamente hat und ein Medikament muss ein wassertreibendes Medikament sein, ein sogenanntes Diuretikum, dann spricht man von der Definition einer resistenten Hypertonie, wenn diese Zielwerte nicht erreicht sind. Mhm. Und das ist die offizielle Definition. Voraussetzung ist, dass der Patient wirklich seine Medikamente genommen hat und da muss man auch die Betroffenen auffordern, damit offen umzugehen. Dann ist es eine sogenannte Pseudoresistenz.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen,
das weil muss
es
man diesen
Begriff ja auch gibt. Und viele sind überrascht, dass es diese Pseudoresistenz denn gibt. Ja, genau, deswegen wäre wichtig, was ist das denn im Unterschied zur gerade beschriebenen Therapieresistenz?
Also Resistenz bedeutet drei Medikamente nicht eingestellt. Mhm. Pseudoresistenz ist, wenn die Medikamente nicht genommen wurden. Da gibt es den Begriff der Nichtadherenz. Das betrifft sehr viele Patienten, die dann vielleicht auch Hemmung haben, das offen mit ihrem Arzt zu besprechen. Und das hat verschiedene Gründe. Das kann sein, man hat die Medikamente nicht vertragen. Man hat eine Abneigung gegen Medikamente und nimmt sie nicht oder unvollständig oder man vergisst sie ständig, dann ist man nicht adherent. Und wenn das der Fall ist, zusammen mit einem nicht eingestellten Hochdruck und der Angabe, man habe die Medikamente genommen, dann spricht man von Pseudoresistenz. Mhm. Also mit der Möglichkeit, dass wenn man sie genommen hätte und vertragen hätte, dass dann der Blutdruck eingestellt wäre.
Mhm. Und bei dieser Differenzierung, welche Rolle spielen denn da 24-Stunden Blutdruckmessungen und auch die eigenen Messungen zu Hause?
Die sind immer wichtiger geworden, nicht so sehr im Zusammenhang mit der Resistenz, sondern die 24-Stunden Blutdruckmessung zeigt Ihnen eine bestimmte Verteilung über 24 Stunden. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass der Blutdruck nachts zu hoch ist, tagsüber relativ normal. Dann muss man eventuell über eine Umverteilung der Medikamente oder auch Intensivierung dieses Blutdruckprofil wiederherstellen, dass er Tag und nachts eingestellt ist. Und dann gibt es sogenannte, wir nennen das Phänotypen der arteriellen Hypertonie. Das ist zum Beispiel, wenn der Blutdruck beim Arzt immer zu hoch ist. Aha. und aber im 24-Stunden-Blutdruck Messung oder auch zu Hause ganz normal ist, dann spricht man vom sogenannten Weißkittelhochdruck oder in Neudeutsch White Coat Hypertension, dann ist das nicht so wertig wie eine wirklich fixierte Hypertonie. Das sind nur Patienten, die häufig, weil sie diese Stressreaktion haben, dann später eine Hochdruckerkrankung bekommen. Und dann gibt's noch den selteneren Fall, der aber wirklich schwierig ist, normale Blutdruckwerte beim Arzt und zu Hause oder im 24-Stunden-Blutdruck erhöhte Werte, dann spricht man von einer maskierten Hypertonie. Diese Patienten sind zwingend handlungsbedürftig. Mhm. Man muss gucken nach wirklichen Ursachen der Hypertonie und diesen Hochdruck besonders intensiv behandeln, weil der assoziiert ist mit vielen Herz-Kreislauf-Komplikationen, Herzinfarkt, Schlaganfälle und anderes.
Ja, und manchmal sind es ja auch sekundäre Erkrankungen, die hinter so einer Hypertonie stecken können. Was sind denn da für Warnzeichen?
Also sekundäre Erkrankungen müssen abgeklärt werden bei jeder resistenten Hypertonie. Das sind die schweren Formen, die also nicht auf Anhieb sofort einstellbar sind. Sie müssen abgeklärt werden bei einem nächtlichen Hochdruck. Und sie müssen abgeklärt werden, wenn Endorganschäden vorliegen bei einem wirklich schlecht eingestellten Hochdruck. Dann muss man einen Hormonstatus bestimmen. Es gibt dann eine Erhöhung dieses Hormons Aldosteron. Das kann ein Nebennierenadenom sein. Das muss man mit der Bildgebung dann feststellen. Man muss eventuell die Stresshormone abnehmen über 24 Stunden, manchmal im Sammelurin, manchmal auch besser nur im Serum oder beides. Mhm. Das ist auch ein kleiner Tumor, den man wegmachen kann. Das nennt man Pheochromozytom. Da muss man die Nierenarterien anschauen. Nierenarterienverengungen können das bedingen oder auch eine Niereninsuffizienz. Oder, und das ist die Anamnese besonders wichtig, wenn ein Patient einen ständigen Salzexzess betreibt, es gibt dann die seltene Form, dass Leute sozusagen kritzabhängig sind. Mhm. Das macht so Wirkungen wie Aldosteron und führt dazu. Und das Wichtige ist, das sind behebbare Ursachen. Das heißt, man kann in diesem Fall die Ursache der Hypertonie beheben und das darf man natürlich nicht verpassen. Das wäre die einfachste Möglichkeit. Ja?
Der Besserwisser.
Resistent oder nicht resistent? Das ist oft die Frage. Viele Menschen denken bei Therapieresistent sofort, mein Körper reagiert einfach nicht mehr auf Medikamente. Die evidenzbasierte Realität ist nüchterner und gleichzeitig hoffnungsvoll. In Studien zeigte sich, bei etwa jedem dritten als Therapie eingeschuften Fall liegt eigentlich eine sogenannte Pseudoresistenz vor. Das heißt, der Blutdruck bleibt hoch, nicht weil die Medikamente nicht wirken, sondern wegen anderer, oft vermeidbarer Ursachen. Dazu gehören neben dem Weißkitteleffekt und unerkannte Einnahmeprobleme vor allem falsches Messen und behandelbare Begleiterkrankungen. Zwei Fakten dazu. Erstens, schon kleine Fehler beim Blutdruckmessen, nämlich falsche Manschettengröße, Beine nicht auf dem Boden, direkt messen nach Bewegung, das kann den systolischen, also oberen Wert schon um 5 bis 20 mm Hg verfälschen. Zweitens, bei Menschen mit therapieresistentem Bluthochdruck haben mehr als die Hälfte eine bislang unerkannte obstruktive Schlafapnoe. Wird diese behandelt, sinkt der Blutdruck messbar. Therapieresistenter Bluthochdruck heißt also in vielen Fällen nicht, nichts hilft, sondern wir haben die eigentliche Ursache noch nicht gefunden. Sie haben ja gerade schon mal gesagt, also als Kardiologe bei einem hohen Blutdruck, da haben Sie einige Möglichkeiten, den auf klassischem Wege zu optimieren. Und was sind denn außer Medikamenten sonst noch wichtige Stellschrauben?
Also die Medikamente sind natürlich der erste Schritt. Die Abklärung ist der erste Schritt. Die Langzeitblutdruckmessung, Heimmessung und die Messung beim Arzt, damit man mal diese Blutdruckerkrankung charakterisiert hat. Also sekundäre oder man spricht von einer essentiellen Hypertonie, wo man eine wirkliche Ursache nicht klar definieren kann. Und dann gibt es neuerdings für Patienten, die eine resistente Hypertonie oder nicht eingestellte Hypertonie haben, die Möglichkeit, ein interventionelles Verfahren anzuwenden. Das ist die renale Denervation. Mhm. Man behandelt die Nierenarterien mit einem ganz einfachen Kathetereingriff, mit Hochfrequenzstrom oder mit Ultraschall. Und dann weiß man, geht der Druck herunter. Das macht man bei Patienten mit nicht eingestelltem Hochdruck. Früher hat man gedacht, die müssten dann vorher wirklich 3-4 Medikamente nehmen. Aber heute sagt man, in Absprache mit dem Patienten und auch in Abhängigkeit vom Willen des Patienten, dass man das auch machen kann bei weniger Medikamenten.
Mhm. Also sie hat dann ist eine Renaissance erlebt, diese renale Denervation. Also sie
Ja, die war nie richtig vom Tisch. Es gab eine Studie, die war fehlgeschlagen und die hat das in Misskredit gebracht, aber die ist mittlerweile nachhaltig vom Markt genommen. Und das ist schon länger her. Also wir haben jetzt zahlreiche Studien mit zwei verschiedenen Kathetertechniken, die gezeigt hat, dass das funktioniert. Man darf allerdings nicht die Hoffnung im Patienten erwecken, dass er seine Medikamente ganz los wird.
Wäre eine wichtige
Frage. Er spart ein bisschen Medikamente und er ist vor allen Dingen einstellbar. Mhm. Und man weiß, dass dann durch die Einstellbarkeit natürlich in Zukunft, in den nächsten Jahren, sehr viele Schlaganfälle, Herzinfarkte verhindert werden, sehr viel Niereninsuffizienz verhindert wird bis hin zur Dialyse. Und dass natürlich auch Demenzerkrankungen, die mit Hochdruck assoziiert sind und die noch nicht so in dem Vordergrund stehen in der öffentlichen Diskussion, dass man die durch eine gute Blutdruckeinstellung günstig beeinflussen kann.
Kann ich mir das denn vorstellen? Wie läuft denn so eine renale Denervation genau ab?
Also das Verfahren wird zurzeit wirklich stationär gemacht. Die Patienten kommen, dann wird es gemacht und sie können am nächsten Tag gehen. Man punktiert im Wesentlichen die Leistenarterie. Man kann es auch vom Arm aus machen. Da laufen Studien, also in der Regel die Leistenarterie. Der Patient wird kurz behandelt, dass er kurz schläft und dann wird Hochfrequenzstrom in den Nierenarterien abgegeben. Die Stressfasern zur Niere, die entscheidend sind in der Regulation des Bluthochdrucks, aber vor allen Dingen in dieser Dysregulation, die Überaktivität der sympathischen Stressfasern, die wird dadurch moduliert.
Da klingt ja wahrscheinlich erstmal auch abstrakt, die Nerven an der Nierenarterie veröden und dann sinkt so einfach der Bluthochdruck.
Ja, die Stressfasern, das ist ein komplexer Mechanismus. Also der Sympathikus, das autonome Nervensystem, innerviert die Niere. Das tut er dann, wenn man verdurstet oder verblutet und dann führt die Niere zu einer Blutdruckerhöhung über andere Hormone, Angiotensin 2, Aldosteron und Sympathikus und führt zu einer Rücknahme von Natrium und Wasser. Also genau der Mechanismus, der wichtig ist für die Blutdruckerhöhung und zu einer Sympathikusaktivierung. Das hat man früher gebraucht in der akuten Situation und in der heutigen Situation mit viel Salzaufnahme, mit unseren Umweltfaktoren, mit Übergewicht und Diabetes, ist das pathologisch hochgestellt, dieses System. Und das versucht man zu dämpfen über diese Modulation der Nierenarterien. Die Druckwerte, die Nierenarterien werden nicht vollständig denerviert, sondern wir nehmen an, so dass wir sie zu 50 bis 40% diesen Sympathikus-Tonus reduzieren. Und damit wird die Überaktivität genommen. Und damit braucht man keine Angst zu haben, dass man Blutdruckabfälle oder Ähnliches kriegt. Und das Schöne ist, der Effekt tritt langsam auf. Also der Blutdruck ist nicht am nächsten Tag plötzlich unten, sondern das entwickelt sich dann so nach so 2 bis 4 Wochen, dass man diese Blutdruckabnahme sieht. Die dauert langsam. Und ein solches Verfahren ist natürlich unabhängig von der Blutdruckeinnahmeverlässlichkeit, sondern das ist immer da.
Mhm. Ja? Und wie stark, also mit welchem Effekt kann denn ein Patient, eine Patientin im Durchschnitt rechnen?
Also es kommt auf den Ausgangsblutdruck an. Also auch bei Medikamenten und so auch bei der renalen Denervation ist die größte Vorhersagekraft der Ausgangsblutdruck. Also man kann dann, wenn man beispielsweise wirklich Werte von 160, 170 hat, 20 Millimeter Hg verlieren. Dann wird der in der Regel, kommt er ins richtige Fenster, der Blutdruck. Und damit reden wir über eine Einstellrate von 70-80%. Und damit ist schon mal viel gewonnen. Und dann ein bisschen Medikamente kann man sparen. Aber wie gesagt, nochmal, der Patient darf nicht die Erwartung haben, dass er alle Medikamente los wird. Manche schon, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel.
Aber es ist ja schon mal ganz gut, wenn man statt 3-4 Medikamenten vielleicht nur noch 2 braucht oder niedrigere Dosen.
Ja, weil die Zahl der Medikamente ist davon, ist bedingt auch die Einnahmeuntreue sozusagen, ja. Und ein Verfahren, was immer wirksam ist, unterliegt diesen Schwankungen der Verlässlichkeit der Medikamenteneinnahme natürlich nicht.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Und weil Sie gesagt haben, auch Übergewicht, Salzkonsum, all das spielt in die Nierenfunktion rein. Das sind dann Lebensstilmaßnahmen, die auch auf jeden Fall weiter flankierend natürlich ergriffen werden müssen.
Ja, in die Nierenfunktion längerfristig und in den Blutdruck schon kurz- und mittelfristig. Also vor jeder medikamentösen Therapie, so steht das in den Leitlinien, muss eine Lebensstilmaßnahme stehen. Also die wird in der Regel ja nicht vorher, weil das zu lange dauert, durchgeführt. Und die meisten Patienten machen das letztendlich auch nicht. Das muss man ganz klar ansprechen. Aber eine Einschränkung des Salzkonsums, eine Gewichtsabnahme, eine Optimierung des Diabetes, auch eine Lipideinstellung muss gemacht werden, weil wir ja nicht mehr reden von einem Risikofaktor, sondern vom globalen Risiko. Der Patient mit einem schweren Hochdruck und Übergewicht hat häufig Diabetes, er hat häufig schlechte Cholesterinwerte und Bewegungsmangel und dementsprechend ist Bewegung, gesunde Ernährung, Salzmangel, alle diese Dinge, Gewichtsabnahme sind eigentlich das, womit man maßgeblich die Blutdruckeinstellung unterstützen kann und manchmal auch, wenn man wirklich viel abnimmt, einen Blutdruck wegkriegt.
Mhm. Ja, und das Schöne ist, das Essen mit weniger Salz muss ja nicht fade schmecken, zumal man jetzt auch durch Studien nochmal stärker belegt hat, wenn man das klassische Kochsalz, das Natriumchlorid mit Kaliumchlorid, dann teilweise ersetzt, man ebenfalls schon mal einen Effekt hat.
Ja, das gelingt natürlich nicht hundertprozentig, vor allen Dingen nicht in unseren Breitengraden, weil diese Studien kommen aus Ländern wie China und Indien. Da geht die Hausfrau hin, meistens dort, die Mutter, und kocht. Die nimmt einen Topf, tut Wasser rein, Fleisch, Gemüse und kocht dann und salzt. Bei uns ist das alles gebunden in Brot, in Fertignahrungsmitteln, so dass das sehr unterschiedlich ist, ob das in unseren Breitengraden so durchführbar ist, ja. Aber wenn man selber gerne kocht und selber seinen Natriumgehalt regulieren kann, indem man selber würzt und vernünftig kocht, dann ist das möglich. Und zum Beispiel, wir empfehlen immer nicht zuzusalzen. Mhm. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Gleich vom Tisch weg.
Naja, klar.
Aber kommen wir nochmal zurück auf dieses doch ganz spannende Verfahren der renalen Denervation. Gibt es Patienten, wo Sie sagen müssen, nein, da passt das leider nicht, hier können wir das Verfahren nicht anwenden?
Also bei den meisten der Patienten passt es. Wir haben Patienten, in den Leitlinien steht es drin, dass man das nicht tut bei einer höhergradig eingeschränkten Pumpfunktion. Dazu muss man sagen, das muss man mit dem Arzt besprechen. Aber und es sollte ein wirkliches
Herzschwäche.
Ja, aber es ist nicht des Herzens, sondern der Niere.
Die Nierenschwäche, wenn sie steigt.
Genau. Okay. Das ist in den Studien nicht drin, aber es gibt tatsächlich bei Prädiabetes-Studien, die auch eine Nierenfunktion, eine Blutdruckabnahme gezeigt haben. Also es ist kein hundertprozentiger Ausschluss. Man muss das mit dem Patienten besprechen und wenn man das dann tut, dann sollte das indiziert sein und vermittelt sein durch wirkliche Fachleute und nicht von irgendjemandem, der das vielleicht zum ersten Mal tut. Es gibt seltenste Fälle, wo das technisch nicht geht, aber es ist in der Regel sehr breit anwendbar.
Und weil es ja ein manipulativer Eingriff ist, da muss die Sicherheit ja auch stimmen. Gibt es irgendwelche Risiken, auf die man auch achten muss? Oder?
Nein, man hat früher gesagt, also man hat halt eine Arterienpunktion, man muss das vernünftig verschließen und das ist okay. Es gibt, man hat früher gesagt, man toleriert 5-6% Komplikationen und rausgekommen sind 0,1% Komplikationen. Also es muss gemacht werden in geübter Hand, also bei Menschen, die sich in der Nierenarterie und mit interventionellen Verfahren auskennen. Und ansonsten sollte das kein großes Problem sein. Passieren kann immer was, aber irgendwelche schlimmen Perforationen der Nierenarterie oder Nierenverletzungen sind wirklich eigentlich nicht beobachtet worden.
Genau, und dafür gibt es ja dann auch wirklich zertifizierte Zentren, wo man sich drauf verlassen kann, dass man dort auch Erfahrung hat mit dem Verfahren. Kann man das Verfahren eigentlich wiederholen? Also bei einer Katheterablation bei Vorhofflimmern ist es ja Usus, dass man auch durchaus nochmal eine weitere Ablation macht. Wie sich das?
Das kann man machen. Es gibt wenig Berichte darüber, weil es keine wirklich kontrollierten Studien gibt. Es ist ein paar Mal gemacht worden. Und wenn es dann funktioniert, dann war die erste Ablation nicht vernünftig. Und das Verfahren ist so schwierig nicht. Die funktionieren eigentlich immer. Das heißt, mit anderen Worten, das ist eher die Ausnahme. Es gibt eine ganz neue laufende Studie und etwas Spannendes. Und wir haben das als Heilversuch bei einem relativ verzweifelten Fall gemacht, dass man die Leberarterie mit denerviert. Mhm. Es ist möglicherweise so, dass die Nierenarterie hat diese Regulation des Sympathikus, die Leber aber auch. Und bei der Leber hat sich dann noch der Diabetes gebessert. Dazu läuft eine kontrollierte Studie. Da muss man die Daten abwarten in der breiten Empfehlung. In einzelnen Fällen, in höchst spezialisierten Zentren, die wirklich Ahnung davon haben, kann man das anbieten. Also da kann man mit uns zum Beispiel Kontakt aufnehmen. Zum Beispiel dieser Fall, der jetzt wirklich publiziert wird, der ist gemacht worden bei einem Patienten, bei dem die Nierenarteriendenervation gar nichts gebracht hat, beziehungsweise der Druck ging runter und der Körper hat irgendwie gegenreguliert und nach 3 Jahren war der Druck wieder oben. Mhm. Und da hat das sehr gut funktioniert.
Ja, sehr spannend.
Das ist sozusagen aber eine Zukunftsperspektive. Mhm.
Und so generell, wie sieht nach einer erfolgreichen renalen Denervation dann die Nachbetreuung des Patienten oder der Patientin aus?
Also er muss weiterhin einen gut eingestellten Blutdruck haben und dazu ist wichtig, dass der Patient weiß und auch dahingehend beraten wird, dass er seine Medikamente weiternimmt. Er hat weiterhin gesund zu leben. Lebensstilmaßnahmen müssen da sein und der Blutdruck muss kontrolliert werden. Man muss gucken, bleibt er unten, was er in der Regel tut. Wir haben jetzt Daten über mehr als 10 Jahre, dass er das im Mittel wirklich tut. In Einzelfällen kann das anders sein. Und was bezüglich dieser Intervention, die Arterien oder so, was das angeht, da muss man keine besondere Nachfrage. Mhm. Das ist gemacht.
Das ist natürlich ein sehr spannendes und erfolgversprechendes Verfahren. Was aber auch natürlich spannend ist, weil Blutdruck, Bluthochdruck so ein leider verbreitetes Phänomen ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist wirklich eine Volkskrankheit geworden. Lange Zeit hat sich ja bei der Entwicklung neuer medikamentöser Blutdrucksenker auch gar nicht so viel getan. Und auch hier, da scheinen jetzt im Augenblick doch einige spannende Weiterentwicklungen in der Pipeline zu sein. Könnte das auch eine Alternative zur renalen Denervation werden oder eine Ergänzung? Wie sehen Sie das?
Das ist eine Ergänzung. Ich glaube, das ist auch wichtig, abhängig, was der Patient will. Es gibt jetzt, also wir haben ja den ACE-Hemmer, AT1-Blocker, das ist eine Familie, entweder das eine oder das andere, je nach Verträglichkeit. Wir haben Calcium-Antagonisten und Beta-Blocker, dann vor allen Dingen, wenn was Kardiales da ist, und die Mineralocorticoid-Antagonisten. Das sind Medikamente, ich sage mal die Namen wie Spironolacton. Mhm. Und in diesem Bereich, das sind die Medikamente, die das Hormon Aldosteron beeinflussen, gibt es eine Neuentwicklung. Das sind Aldosteron-Synthase-Inhibitoren. Und da gibt es die ersten Studien zum Blutdruck und die sind enorm potent. Mhm. Und was interessant ist, die halten auch aus, wenn man das absetzt, dann brennt dieser Effekt eine Woche nach. Da ist es dann nicht so schlimm, wenn man mal eine Tablette vergisst. Das ist jetzt in einer Studie gezeigt und sie sind sehr potent. Das sind jetzt die ersten Studien und da erwartet man die Zulassung, was zurzeit noch nicht geschehen ist. Aber das muss man sicher im Auge behalten, weil das sehr spannende Perspektiven sind.
Mhm. Und dann gibt es noch eine Substanz, das Aprobocitentan. Das hat ebenfalls bei resistenter Hypotonie einen relativ anhaltenden Effekt gezeigt.
Ja, das ist ein sogenannter AT1-Blocker, die gibt es ja schon. Mhm. Also das ist das Acylsartan, das ist das eine. Und was Sie jetzt haben, ist ein Endothelin-Antagonist. Mhm. Das ist eine weitere Klasse, die ist geprüft worden, auch mit Wirksamkeit bei resistenter Hypertonie. Auch da muss man abwarten, ob sich das durchsetzt. Mhm. Ja, es ist nicht geprüft worden gegenüber dem sehr billigen und sehr effizienten auch Spironolacton im direkten Vergleich. Ne? Also da muss man sehen, wie sich das entwickelt. Aber Sie haben recht, auch das ist eine Möglichkeit. Also die Neuentwicklung ist der sogenannte Endothelin-Antagonist und Aldosteron-Synthase-Inhibitor. Mhm.
Und wie stehen Sie zu diesem anderen Wirkprinzip? Also das Cilibeciran ist ein Wirkstoff, das in der ersten Publikation, also bei ersten Daten, als Spritze gegen Hochblutdruck sogar ein bisschen von sich reden machte.
Das ist was ganz Spannendes. Also man macht nichts weiter, als wie man hemmt das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, indem man an der Leber das Angiotensinogen, das ist einer der wirklichen Grundstoffe dieses hormonellen Weges, indem man das im Grunde die Synthese auslockt. Das macht man mit sogenannten Silencing-mRNAs, also diejenigen, die die Proteinabschreibung vom Angiotensinogen blockieren. Das wird über einen spezifischen Rezeptor in die Leber gebracht. Und das Schöne dabei ist, das wirkt also je nach, da gibt es Nachfolge auch Substanzen und Interventionen, das wirkt 3 bis 6 Monate. Man kommt also mit einer Spritze über 3 bis 6 Monate hin. Da muss man jetzt zeigen, wie potent das ist gegenüber den anderen, ob die Blutdrucksenkung ausreicht. Ja. Es ist besser, man isst nicht so viel Salz, weil das kann man dann nämlich überkommen. Und man muss dann schauen, dass die großen klinischen Studien wirklich zeigen, dass diese Blutdrucksenkung anhaltend ist. Alles sieht danach aus, als funktioniert das. Ja. Also das wäre die dritte Säule der Innovation. Wobei man sagen muss, das gibt's ja aus dem Cholesterinstoffwechsel schon, dieses Abschalten der Genabschreibung im Grunde, so ist das. Das wird nicht gerade preiswert werden, ne? Zumindest am Anfang.
Nee, das ist leider bei vielen Innovationen so der Fall. Und dann wird man wahrscheinlich sehen können, ob das erstmal für selektierte Patientengruppen.
Genau, das ist die Frage dann, ja.
Aber spannend zu sehen. Wenn Sie so ein Ranking machen müssten bei diesen verschiedenen Wirkprinzipien und neuen Wirkstoffen, welchem davon räumen Sie denn für die Zukunft die größten Chancen ein? Oder wo könnte man am ehesten mitrechnen in einigermaßen naher Zukunft, dass sie auf den Markt kommen?
Also mit allen dreien. Ich würde jetzt ungern persönlich ranken, weil sie natürlich noch nicht in der praktischen Erprobung sind. Wir haben ja natürlich die Daten, dass man alleine und vor einer gewissen Hintergrundtherapie eine Blutdrucksenkung erzielt. Und die ist bei allen drei Wirkprinzipien zweifellos da. Ja, jetzt muss man sehen, was nicht geprüft ist, wie ist das im Einzelnen dann bei 3-4 Medikamenten im Hintergrund und wie ist das, wenn man sie länger anwendet als in der Regel diese 6 Monate Beobachtungszeitraum. Und dann ist es möglich, ein Ranking zu machen. Aber jede Innovation verdient es, dass man sie anschaut, dass sie in den Markt kommt und dass man sie dann einer wirklich praktischen Prüfung unterziehen kann.
Ja, sehr spannend, was sich da tut, nachdem doch relativ lange wenig Bewegung in dem Markt der Blutdrucksenker war, man sich mit den vorhandenen irgendwie ja zurechtfinden musste. Und was aber noch genauso wichtig wäre, das ist jetzt Ihr abschließender Tipp, was Patienten heute schon tun können und sollten, also was sie selbst in der Hand haben, um ihre Blutdruckwerte gut ja im Griff zu behalten.
Im Griff zu behalten bedeutet erstens messen. Mhm. Ist er zu hoch? Zweitens behandeln, die Medikamente einnehmen, sich einen guten Arzt zu suchen, der nicht nur auf den Blutdruck schaut, sondern abklärt, was sonst noch passiert ist. Nierenfunktion, liegt eine Herzerkrankung vor, koronare Herzerkrankung, sind die Wände bereits zu dick? Dann ein Arzt, der in der Lage ist, das ist jetzt der vierte Punkt, die Sekundärfolgen abzuschätzen und auch die Ursachen der Hypertonie, also Abklärung einer sekundären Hypertonie. Und wenn dann die Medikamente gegeben werden, dann bitte einnehmen, das ist das Thema der Adherenz, und auch dann überprüfen, weil jeder Blutdruck kann der medikamentösen Therapie weglaufen und dann ist man wieder schlecht eingestellt. Und nochmals, der Patient tut sich damit den größten Gefallen, wenn er sich den Blutdruck einstellen lässt mit Medikamenten, Lebensstilmaßnahmen, wenn das nicht geht, mit Interventionen, weil er verhindert dadurch Schlaganfälle, Katastrophe, Herzinfarkte, Demenz, Niereninsuffizienz bis hin zur Dialyse. Und das ist wirklich furchtbar.
Also auf jeden Fall erhöhte Blutdruckwerte ernst nehmen. Und vielleicht noch als Lebensstil, was wir gar nicht erwähnt haben, bewegen, 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 weil das ja auch enorm auf den Blutdruck wirken kann. Ja, vielen Dank, Professor Böhm, für diese praktischen Tipps und den Ausblick, was noch Neues.
Vielen Dank, Frau Ney. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Was können wir nun als Impuls mitnehmen? Wenn Ihr Blutdruck trotz mehrerer Medikamente hoch bleibt, dann ist das kein Grund für Resignation, sondern ein guter Anlass, genauer hinzuschauen. Stimmen die Messungen? Ist die Therapie optimal eingestellt? Liegt eine bislang unbekannte, aber behandelbare Ursache vor? Und wenn alles geklärt ist, dann gibt es noch zusätzliche Optionen, wie zum Beispiel die vorher erwähnte renale Denervation in spezialisierten Zentren. Und vielleicht schon bald dann auch eine Palette an neuen Medikamenten, die aber noch intensiv geprüft werden müssen. Sprechen Sie also Ihre Ärztin oder Ihren Arzt gezielt darauf an, wenn Sie den Eindruck haben, Ihr Blutdruck lässt sich nur schwer kontrollieren. Und wenn Sie mehr wissen wollen, auf den Seiten der Deutschen Herzstiftung, da finden Sie verständliche Informationen rund um das Thema Bluthochdruck und seine Behandlung. Also nochmals vielen Dank, Professor Böhm, für Ihre interessanten Erläuterungen und Einordnungen. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran an Ihren Blutdruckwerten. Und dann hören wir uns wieder bei Impuls. Wissen für Ihre Herzgesundheit.